Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast. Und es ist eine Nachfolgefolge, die uns heute hier erwartete zum Thema Rekorde. Und mit mir gegenüber sitzt der Revolutionär des Schwimmens, Christoph Kleefasse. Mein Name ist André Engel und ich sage Hallo.
Hallo André, vielen Dank. Letztes Mal war ich noch hier der Herr Lauterbach, jetzt bin ich der Revolutionär. Also wir entwickeln uns weiter, vermute ich.
Ja, du bist ja immer derjenige, der die Dinge neu denken will, ich will sie auch neu denken, aber mit den Rekorden warst du ja schon, da waren wir uns ja nicht einig und du wolltest dort die große Revolution starten und die ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich glaube, soweit können wir uns auf jeden Fall einigen, denn das Feedback eurerseits dort draußen zwingt uns quasi zu einer Verlängerung, zu einem Nachschwimmen, dem wir heute mit Freude nachkommen. Etwas besser vorbereitet, möchte ich fast sagen, weil wir, also Christoph seinerseits nochmal Rekordlisten ausgedruckt und gemarkert hat. Ich habe das Hörerinnen-Feedback zusammengetragen und so werden wir uns nochmal etwas intensiver mit dem Thema auseinandersetzen, weil vor einigen Wochen ja ein paar Sachen gefallen sind, die wir gar nicht weiter vertieft haben, auch weil wir uns dort nicht in unbekannte Gewässer vorwagen wollten. Ja, und ich würde vorschlagen, Christoph, hast du noch was zu sagen vorweg oder sonst?
Nee, also wir können gerne direkt ins Feedback einsteigen. Wir hatten, würde ich sagen, eine gute Rückmeldungsquote. Ich freue mich auch über jede Rückmeldung, die ich bekommen habe, ob auf individueller Basis, per E-Mail oder wie auch immer. Es freut mich ja immer, das ist ja die Idee, warum du mich dafür begeistert hast, dass wir ein bisschen kontrovers diskutieren und dass wir dann auch die Kontroverse wahrnehmen, dass die außen stattfindet. Und von daher lass uns die Feedbacks durchgehen und dann da nochmal unseren Senf zugeben.
Absolut, denn mir war ehrlicherweise, ich habe es nicht so groß erwartet, weil das für mich in meiner Lebensrealität als Trainer oder auch mit den Sportlerinnen und Sportlern haben die Rekorde nie so eine große Rolle gespielt. Mag daran liegen, dass wir als Gruppe vielleicht nicht gut genug waren, dass das dort in dem Bereich lag. Nichtsdestotrotz hatte ich dann auch die Vereinsrekorde mal bei mir liegen und dann auch geschaut, wer denn dort so in die Nähe kommen könnte oder auch Landesrekorde. Aber der Reihe nach, wir beginnen mit einer Nachricht aus Brandenburg zuallererst. Das Feedback dort war, dass wir im Wesentlichen zwei Seiten einer Medaille beleuchten und ich glaube, das war ein Konsens, den wir durchaus mitgenommen hatten, dass wir ganz viel über vorweggenommene Reize gesprochen haben und die negativen Konsequenzen, da waren wir uns, glaube ich, schon einig, die Rekorde haben könnten. Darauf kommen wir später gleich nochmal zu sprechen. Aber es ging dann im Folgenden noch um einen kleinen Nebensatz, den ich gemacht hatte oder den ich dort im Dialog, im Austausch formuliert hatte. Es ging darum, dass wir bei den Rekorden, dass ich der Meinung bin, dass die Frauenrekorde gerade in den jüngeren Jahrgängen grundsätzlich deutlich älter sind als auf der Männerseite. Aus verschiedenen Gründen sicherlich. Und jetzt wurde mir aus Brandenburg zwei Rekordlisten abfotografiert. Einmal für die Männer und einmal für die Frauen, die Jahrgangsrekorde und die offenen Rekorde dort aus der Schwimmhalle direkt. Und das macht für mich schon so ein bisschen diesen Rekordkult deutlich, den Christoph ja bitterlich angeprangert hatte, diese Nicht-Nachrichten, was für mich eins der schönsten Zitate aus der Folge gewesen ist. Und die Frage ist natürlich, wie sinnvoll sind denn solche Aushänge in den Hallen oder Veröffentlichungen auf Homepages, bei der DSV-Homepage gibt es ja auch ganz rechts so diesen Reiter neu geschwommene Rekorde und dann stehen dort immer die letzten 5 Rekorde, die neu aufgestellt worden sind. Christoph, wie sinnvoll findest du denn diesen Rekordkult?
Naja, also ich habe ja letztes Mal, glaube ich, schon ganz gut deutlich gemacht, dass ich nicht der größte Freund davon bin, um das heute mal ein bisschen diplomatischer zu formulieren, als mit meinem letztmaligen Einstieg, wo ich gesagt habe, dass ich Altersklassenrekorde hasse. Ich würde sagen, mich erfreut es immer sehr, wenn ich, oder mich belustigt es vielleicht eher sehr, wenn ich sehe, da ist ein neuer Kurzbahnrekord bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften oder bei deutschen Kurzbahnmeisterschaften, bei Landeskurzbahnmeisterschaften für 12-Jährige geschwommen worden. Bin ich immer hoch erfreut, dass das dokumentiert wird. Und also ich finde genau das, was du angesprochen hast, dass dann irgendwelche Listen noch vielleicht mit Sütterlin-Schrift irgendwo hängen, um da Rekorde von früher zu präsentieren, bin ich jetzt nicht so der größte Fan von. Das habe ich ja, glaube ich, letztes Mal auch deutlich gemacht.
Ja, und bei diesen, also das Thema jetzt bei diesen Rekorden aus Brandenburg, du hast, wie gesagt, auch die deutschlandweiten Listen mitgenommen, war durchaus ersichtlich, dass dort vor allem, also dass auf der Frauenseite da schon einige Rekorde aus der noch damaligen DDR-Zeit sind, neben dem, dass dann auch Brandenburg Isabel Gose sehr, sehr viel durch die Listen gepflügt ist. Ja, und das führt halt so ein bisschen dazu, dass wir vielleicht auch, ne, das Thema nochmal aufmachen, was Christoph schon gesagt hatte, dass man hier verschiedene Voraussetzungen miteinander vergleicht. Und wenn ihr euch da selber mal schlau macht und das PDF zur Hand nehmt und guckt, okay, wie sieht's denn aus bei den Männern, bei den 12-13-Jährigen und wie sieht's aus bei den Frauen, bei den 12-13-Jährigen, dann fällt auf, dass bei den Männern auf der Seite mit einem Hugo Engelin, mit einem Nils Wille, mit einem Larus Thiel, ganz viele Sportler dabei sind, wo wir im Moment noch gar nicht sagen können, wo führt der Weg eigentlich später mal hin. Das sieht bei den Frauen dann schon etwas anders aus, wo wir mit einer Annalena Tauschel, Franzi van Almsick, mit einer Silvia, was ist das, Gowitzke, ist nicht Silvia Gerasch, Silvia Gowitzke, Cornelia Seite, wirklich Namen haben, deren Karriere vorbei ist und wo wir sagen können, ist denn da ein internationaler Start draus entstanden oder nicht. Christoph, kannst du vielleicht einmal, weil die gerade bei dir liegen, erläutern, was so deine Erkenntnis war aus dem Markern und aus dem Anstreichen?
Naja, also die Erkenntnis ist sicherlich, dass dies schon sehr deutlich geworden ist, dass bei 12- und 13-Jährigen bei den Jungs eigentlich fast nur neue Rekorde, also von Personen, die noch nicht im internationalen Top-Schwimmen irgendwo untergekommen sind, sprich noch nicht im Elite- oder offenen Bereich, mit wenigen Ausnahmen. Und bei den Damen, das sich schon ein bisschen anders darstellt. Und was, finde ich, auch auffällig ist, dass die Jungs, die noch dabei sind oder die Herren, die inzwischen eine Karriere haben oder hatten, dass wir, wenn wir uns das angucken, ich glaube, bis zu den 17-Jährigen haben wir fast ausschließlich Johannes Hinze als einzigen Altersklassenrekordinhaber, der noch aktuell ist. Wir haben einmal bei den 14-Jährigen noch Robin Backhaus mit dabei, Rainer Henkel bei den 15-Jährigen, also dann über die 1500 Meter und Sebastian Halgasch über die 200 Meter Rücken bei den 16-Jährigen. Also ich spreche jetzt ausschließlich von der langen Bahn. Und erst bei 17-Jährigen sind Sportler dabei wie ein Sven Schwarz, Christian vom Lehm, Joscha Salchow, die dann auch nochmal ein bisschen weiter vorangekommen sind. Michael Groß nicht zu vergessen, der natürlich auch bei den 17-Jährigen noch einen Langbahnrekord hält. Und ansonsten ist das ein sehr gemischtes Feld, was für mich nochmal so ein bisschen deutlich macht, dass wir bei den Jungs vielleicht einen etwas späteren Peak erst erwarten können in der Leistungsfähigkeit oder dass die Unterschiede aufgrund des Größenwachstums, Pubertät etc. erst später sich auswirken bzw. sich nivellieren.
Meinst du, da steckt auch eine Aussage drin, dass sich möglicherweise was im Training geändert hat? Das war ja auch etwas, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht trainieren wir mit den 12-, 13-jährigen Jungs oder hinführend auf 12-, 13 anders als das früher der Fall war, sodass sie eben genau dort jetzt schneller sind als vorangegangene Generationen, weil möglicherweise in der Selektion verändert wurde. Es wird mehr vielleicht auf Körpergröße geachtet oder es wird mehr auf technisches Niveau geachtet, was früher vielleicht gar nicht der Fall war, wo es viel über Kilometerschrubben ging oder über Stumpftrainingsumfänge, die Bestzeiten realisiert wurden.
Ja, da tue ich mich ein bisschen schwer mit, weil ich würde schon sagen, dass ich da jetzt ein bisschen zu weit von weg bin, um den Trainingsalltag ernsthaft beurteilen zu können, was da geschieht und was, also wie auch genau in der Praxis Selektionskriterien an Bundesstützpunkten und so aussehen. Aber es wird ja schon deutlich, wenn ich hier nochmal drüber gucke, also hier gibt es auch durchaus Athletinnen und Athleten, die jetzt Jahrgang 2005 sind, die dieses Jahr 20 werden oder Jahrgang 2004, die jetzt hier bei den 12-Jährigen noch sehr häufig auftauchen, von denen ich jetzt im aktuellen Status nicht das Gefühl hätte, dass sie am Tor zur Weltklasse rütteln. Und das würde für mich schon dafür sprechen, dass wir hier ja vielleicht jetzt bei der neuen Generation, sage ich jetzt mal, also bei Jahrgang 2009, 10, 11 vielleicht, dann vielleicht darüber sprechen können. Aber das ist halt so ein, ja, so ein Blick in die Glaskugel, finde ich. Also es wäre seriöser, vielleicht in 3, 4 Jahren nochmal über jemanden wie Larus Thiel zu sprechen, um zu gucken, ist das der Weg des Johannes Hintze oder ist das der Weg des Johannes Kelle, ohne dass sie es jetzt irgendjemandem persönlich nehmen zu wollen, aber oder ist es vielleicht der Weg eines, weiß ich nicht.
Ich möchte vielleicht kurz nochmal sagen, er hatte, glaube ich, Nils Wille gerade aufgezählt, der auch schon Jahrgang 2005 ist, also genau 20 geworden ist und offensichtlich irgendwann auch in den Dropout gefallen ist. So ein Dropout hat ja dann auch immer viele Gründe, warum man vielleicht früher schnell war oder in der Pubertät, auch unangefochten oben stand, dann Johannes Hintze ja auch über alle vier Lagen, der da sicherlich das Paradebeispiel ist, und dann aber aus verschiedenen Gründen, die gar nicht viel mit seiner sportlichen Entwicklung zu tun hatten, sondern im Umfeld begründet waren, seine Karriere beendet hat. Findest du denn, dass bei den Frauen dort, also Frauen sind ja eh ein bisschen schneller in ihrer Entwicklung, sind ja den Männern 2 Jahre voraus, dass sie in die Pubertät kommen und dort in die ganzen hormonellen und körperlichen Veränderungen, dass es dazu führt, dass du mit 13 oder 14 einen Jahrgangsrekord schwimmst und aber eigentlich dann rübergerechnet auf die Jungs, das bei 15, 16-Jährigen wäre und dass wir dort, wenn wir bei den Männern 2 Jahre abziehen, wir dann bei den Frauen 12, 13-Jährigen Altersrekorden landen, weil dann die körperliche Entwicklung übereinstimmt. Meinst du, das ist eine Begründung dafür?
Ja, das könnte ich mir vorstellen, aber wenn man sich jetzt die Listen anguckt, also die wir jetzt hier, also wenn wir jetzt bei 12-, 13-jährigen Frauen reingucken, haben wir auch, also wenn man jetzt die Jahrgänge mal durchgeht, 97, 78, 78, 78, 2009, 79, 97, 96, 2002, 2006, 2005, 2005. Also das sind jetzt nicht alle, aber man hat jetzt einen Überblick darüber. Also außer Jahrgang 2009 sollten eigentlich alle schon mehr oder weniger im Elitebereich angekommen sein oder halt die ihre Karriere schon beendet haben. Und wenn man sich das anguckt, ist auch da, ich würde jetzt mal sagen, also klar, eine Franzi van Almsick lassen wir mal außen vor. Dann haben wir Julia Jung, die 1979 geboren worden ist. Das ist eine andere Generation, würde ich jetzt auch außen vor lassen. Bleibt Alex Wenk übrig, die bei 13-Jährigen einen Altersklassenrekord noch über 200 Meter Lagen hat, die dann wirklich international für Furore gesorgt hat. Wäre für mich jetzt auch ein, also eine dünne Sample Size, um irgendwie zu sagen, ja, das wäre jetzt irgendwie was Erstrebenswertes, mit 12 oder 13 da einen Rekord zu schwimmen bei den Mädchen. Und wenn wir bei den Jungs, bei den 16-Jährigen gucken, da haben wir jetzt Jahrgang 2002, 2006, 99, 2003, 2003, 2000, 2008, 2008, 2008, 2006, 1980, 2001, 2001, 98, 98, 99, 99 und auch da sehen wir das außer Jahrgang 2008, das wären die drei Bruststrecken oder zwei Bruststrecken und eine Rückenstrecke. Auch da müssten alle schon oben angekommen sein. Und dort ist es Johannes Hintze, der sicherlich nicht aus schwimmerischen Gründen irgendwann mal seine Karriere beendet hat. Und ein Sebastian Halgas, der eine andere Generation ist, auch nur zwei Personen sind, die irgendwie international dann mal aufgetreten sind.
Da möchte ich jetzt aber schon reingrätschen, wenn ich hier die Liste sehe. Über die 50 Kraul war Artem Selin bei Olympia dabei dieses Jahr. Über die 100 Freistil KJ Winkler. Schwieriges Feld mit der Einbürgerung, aber okay, ist auch jetzt deutsche Staatsbürgerschaft und bei den Olympischen Spielen mit dabei gewesen. Und auch ein Peter Wajasi, der hier mit dem 50 Brust-Jahrgangsrekord drin steht, war in der kurzen Kraulstaffel mit dabei in Paris 2024. Also da sind schon, ich glaube, da sind deutlich mehr oben angekommen, als wir das jetzt bei den Frauen, stimme ich dir da durchaus zu, als bei den Frauen den Durchbruch geschafft haben. Es ist natürlich schwierig, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt nicht die Historie dabei und wenn ich bei den Frauen nochmal, bei den 13-Jährigen eine Jara Ferriefstahl sehe oder eine Anna-Maria Börstler, die dort jetzt eine Alina Bajewitsch, die relativ neu drin sind, Jahrgang 008, 09. Wo nicht abzusehen ist, okay, wo geht das hin? Wird das noch eine Nationalteam-Nominierung? Wird das ein WM-Start irgendwann über eine Einzelstrecke oder in der Staffel oder nicht? Das ist jetzt aktuell nicht zu sehen. Wir wissen nicht, haben wir nicht geguckt, so, irgendwann hört ihr Arbeitseinsatz auch auf, wer dort vorher drin stand. Dann macht es manchmal auch schwierig. Aber ja, die Erfolgsquote Boah, es nicht übersteigt keine 50%, glaube ich, die da nach oben durch sind. Und das, glaube ich, drückt noch mal relativ gut aus, wie hoch die Aussagekraft dieser Rekordlisten in der Entwicklung später dann eigentlich ist, weil es ein hochkomplexer Prozess auch ist.
Ja, vielleicht kurz zur Einordnung, wie ich vorgegangen bin oder was ich eben benannt habe. Also ich habe mich ausschließlich, das hat ja gerade die Diskussion von Andrea oder der Punkt von Andrea auch aufgezeigt, mich ausschließlich auf Einzelstarts fokussiert. Ja, also dementsprechend sind Personen, die dann über die Staffel reingerutscht sind, natürlich nicht in meiner Aufzählung gewesen. Das ist sicherlich ein Punkt, über den man sprechen kann und sprechen muss, wenn wir über Kriterien sprechen, wann hat es eine Person geschafft und wann hat es eine Person nicht geschafft, wenn man das so in Schwarz und Weiß überhaupt sagen kann und darf. Und wir müssen ja auch immer überlegen, das finde ich ist auch immer wichtig, dass wir über Menschen und individuelle Entwicklung sprechen. Und das jetzt, mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass das jetzt hier kein Urteil über diese Menschen ist, die in diesen Listen stehen und geschafft und nicht geschafft, heißt auch nicht, dass sie es nicht geschafft haben. Sie haben halt nicht den Karriereweg gemacht, den man ihnen vielleicht mit 12 Jahren aufgrund ihrer Leistung zugetraut hat. Und das ist ja vielleicht das, um das nochmal einzuordnen, wo wir halt weiter jetzt auch drüber sprechen, nur um den Disclaimer einmal zu machen.
Also ich glaube auch der Karriereweg, der mit Rekorden vielleicht assoziiert wird, automatisch, sodass du sagst, okay, das ist das beste Talent, was wir je hatten in diesem Alter über diese Strecke. Oh mein Gott, da muss was ganz Tolles draus werden und das ist der zukünftige WM-Sieger und Olympiastar und das Gesicht des deutschen Schwimmsports erwächst da draus. Dafür ist es viel, viel zu individuell. Es kann eine Verletzung kommen, es kann eine Krankheit kommen, es kann Probleme in der Schule kommen, im Elternhaus, im Umfeld. Es gibt 105 Millionen tausend Gründe, warum das für den Einzelnen dann am Ende nicht für den internationalen Durchbruch reicht, wie auch immer man den definiert. Darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen, was wir jetzt am Ende des Tages als Erfolg überhaupt definieren. Ich glaube, irgendwas Einzelstart bei einem internationalen Event, WM oder Olympia, ist gutes Kriterium, da können wir uns, glaube ich, drauf einigen, ob man das vielleicht noch für eine EM nach unten stuft. Egal, so da glaube ich, würde ich das Fass jetzt gar nicht aufmachen. Also ich denke mal, hieraus wird jetzt deutlich, um den Punkt an der Stelle vielleicht gar nicht zu langatmig werden zu lassen und weil wir über Listen sprechen, wo ihr gar nicht drauf gucken könnt gerade oder nicht drauf guckt, dieser Rekord und die Botschaft, die dort drin steht, deckt vielleicht im ersten Moment, ja, das geht jetzt aber ganz nach oben und der Weg ist vorgezeichnet und das kann gar nicht mehr schief gehen. Die Schlussfolgerung ist auf jeden Fall nicht richtig. Ich glaube aber, und ernte jetzt vermutlich gleich Widerspruch, ich glaube aber, es ist ein Hinweis, es gibt eine Tendenz, dass dort etwas schlummert.
Die sehe ich zum Beispiel nicht. Also ich würde noch einmal kurz die Namensliste oder einen Großteil der Namen durchgehen, die wir jetzt bei 19-jährigen Jungs haben. Da haben wir Artem Selin haben wir genannt, Martin Wrede, der ist jetzt noch, also der ist gerade 20. Dann haben wir Lukas Mertens mehrmals, Sven Schwarz, Florian Welbrock, Melvin Imudo, Marco Koch, Ole Braunschweig, Marco Dicali, Christian Diener. Also das finde ich, sind schon Namen eines anderen Kalibers, wenn wir jetzt internationale Maßstäbe anlegen im Vergleich zu 15-Jährigen. Und das ist ja, und das ist vielleicht beim letzten Mal gar nicht so sehr rausgekommen, weil ich am Anfang schon sehr stark diese Anti-Haltung eingenommen habe. Aber das ist halt das, was ich meine. Also wir können gerne über Altersklassenrekorde sprechen in einem Alter, wo die eine Aussagekraft haben und eine Aussagekraft für späteren Erfolg haben, um diese Themen, die man in diese Kinder zum Großteil noch rein projiziert, dann auch nicht in Erwartungsdruck umzumünzen. Und wenn ich mir die Listen angucke, war ich schon überrascht, wie deutlich aus meiner Perspektive zumindest, also ich habe hier so Marker dran gemacht bei den Jungs, irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, weiß nicht, über 10 Marker bei den 19-Jährigen und knapp 10 bei den 18-Jährigen und bei den 12, 13-Jährigen sind es insgesamt 2 für beide Jahrgänge. Und das ist, finde ich, schon, also 20 versus 2 über 6 Jahre, ist, finde ich, schon eine deutliche Sprache. Da können wir sicherlich in 4, 5 Jahren nochmal drüber sprechen, wenn die Leute, die da jetzt stehen, dann ein bisschen weiter sind. Bei den Frauen war die Tendenz nicht so gravierend aus meiner Sicht, weil vor allem da ja, wie wir am Anfang schon mal gesagt haben, noch recht viele alte Rekorde dann auch eine Rolle gespielt haben, wo zum Teil das Thema DDR, möglicherweise DDR-Doping eine Rolle spielen. Und das ist für mich wieder so ein Punkt, wo ich beim letzten Mal auch kurz drüber gesprochen habe. Wir haben darüber gesprochen, dass wir Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn wir unterschiedliche Entwicklungsstadien vergleichen. Wenn wir jetzt noch anfangen, Doping mit Nicht-Doping zu vergleichen, dann wird es richtig wild. Und das Thema möchte ich jetzt gar nicht so groß aufmachen und du vermutlich auch nicht, weil wir uns da nicht fundiert genug zu äußern können. Aber es ist trotzdem auffällig, dass es noch sehr viele DDR-Vereine bei den 13-, 14-, 15-jährigen Mädchen gibt, wo dann schon sehr, auch schon stabile Zeiten geschwommen werden, die wahrscheinlich in den nächsten 3-4 Jahren auch nicht gebrochen werden.
Das ist richtig. Weil du jetzt gerade bei den Männern das gemacht hast, habe ich mir die Frauen hier kurz hingelegt und möchte damit dann auch tatsächlich den Deckel drauf machen, weil du hast viel, viel Richtiges gesagt. Vielleicht über eine frühzeitige Leistungserzwingung dann der Dropout höher ist. Sprich, was wir dort bei den Jüngeren sehen mit den vielen ehemaligen DDR-Schwimmerinnen, nivelliert sich dann raus oder x't sich raus bei den 18-, 19-Jährigen. Und die Rekordliste bei den 19-Jährigen beinhaltet Namen wie eine Nina Jazzi, Küchler, Gose, Stockbauer, Elend, Anke Möhring, eine Laura Riedemann, Sonele Öztürk, Alex Wenk, Köhler, Mehlhorn, Michalak und 400 Meter lang Petra Schneider aus 1982 und Guayaquil in Ecuador, der da als einziger noch aus den 80ern steht. Nee, Anke Möhring auch, 87, über die 800 Meter Freistil. Also da sieht man auch einen ganz klaren Shift und unterstreicht vielleicht auch die Wichtigkeit des, und damit kommen wir zum nächsten Thema, langfristigen Leistungsaufbaus. Auch hier erreichte uns eine Nachricht aus einem der Bundesstützpunkte, dass es tatsächlich, und das ist wieder ein Punkt, der bei mir in meiner Trainerrealität nicht stattgefunden hat, aber vielleicht kann Christoph gleich aus seinen eigenen Erfahrungen vielleicht etwas mehr erzählen, aus vielen Diskussionen, anstrengende Diskussionen mit Eltern und Sportlern gibt zu den Themen Rekorde und warum schwimmen wir keine Rekorde oder ist Rekord geschwommen und das ist jetzt das Top-Talent und verdient mehr Förderung. Woraus dann sich wiederum das Argument bildet, dass Rekorde den langfristigen Leistungsaufbau behindern und Reize vorwegnehmen. Und diese vorweggenommenen Reize war dann auch noch eine zusätzliche Nachricht, die uns erreichte, ob wir da nochmal Bezug dazu nehmen können und das erklären können, was eigentlich dieser große Block vorweggenommene Reize bedeutet. Christoph, möchtest du vielleicht aus deinem Erfahrungsschatz aus NRW von den Diskussionen mit diversen Eltern oder Sportlern vielleicht so anekdotisch berichten, was sind da die Probleme, was sind die Denkfehler, die da existieren in den Köpfen?
Ja, ich glaube, Denkfehler ist jetzt ein großes Wort. Also ich habe ja ein bisschen schon letztes Mal erzählt, also gerade wenn man in so ein Flächenland nach NRW guckt, was aus meiner Sicht jetzt schwimmbadtechnisch noch ganz gut ausgestattet ist, da wird es sicherlich auch andere Meinungen zu geben, aber wo einfach an vielen Vereinen es gibt, die viele Trainingsmöglichkeiten unter der Woche haben und dann Vereine da sind, die einfach das Maximum aus ihren Möglichkeiten machen und das bedeutet halt, dass man mit 12, 13, 14-Jährigen noch mit der deutschen Spitze mithalten kann und dann wird halt dementsprechend dort schon ein bisschen mehr gemacht als notwendig, dann gibt es mit 13-Jährigen schon Schulterprobleme und so Sachen, die aus meiner Sicht nicht sein müssten, also klar, es kann sicherlich aufgrund von körperlichen Themen Schulterprobleme bei 13-Jährigen geben, das möchte ich nicht ausschließen, aber trainingsbedingt muss es das aus meiner Sicht noch nicht geben. Und das ist halt das, was da mitschwingt. Du hast ja eben schon den Begriff Rekordkult angesprochen. Wenn wir jetzt hier runter auf die Straße gehen und die Leute fragen, was sie mit einem Rekord verbinden, dann ist das in der Regel irgendwie das Beste oder Höchste oder Schlechteste, je nachdem, von welchem Rekord wir sprechen. Also wenn wir jetzt vom wärmsten Jahr der Wetteraufzeichnung sprechen, ist das bestimmt nicht der beste Rekord, den wir jemals hatten, sondern vielleicht eher der schlechteste. Aber man bringt das halt mit irgendeinem Extrem in, in Verbindung. Also in irgendeiner Form sagt man, das ist halt das, was, ja, was bisher noch nie da war, ob in positiver oder negativer Hinsicht. Und es ist immer eigentlich immer der Superlativ von irgendwas. Und wenn man Eltern, die sicherlich fast immer stolz auf ihre Kinder sind, sagt, mein Kind ist ein Rekord geschwommen, projiziert das vielleicht auch bei Eltern etwas rein, ohne das jetzt jedem Elternteil in den Mund legen zu wollen. Aber ich habe sicherlich auch erlebt, dass mir als Trainer gesagt worden ist, ja, wir müssen hier aber noch einen Wettkampf mehr machen, weil mein Kind ist jetzt von Platz 7 auf Platz 9 runtergerutscht. Oder wenn es um dieses leidige Thema Platz 40 oder 60 über 200 Lagen geht, ja, aber ich habe jetzt gehört, dass der und der, also der Vater von irgendeinem anderen Schwimmer, der in einem anderen Verein ist, die schwimmen noch zwei Wettkämpfe bis zur Deadline. Warum machen wir das nicht? Also da werden schon auch Themen reinprojiziert, die dann ein bisschen ungesund sind aus meiner Sicht. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das den langfristigen Leistungsaufbau immer hindern muss, aber es hemmt zumindest die Freiheiten, die man dann als Trainer hat, und es hemmt einen so ein bisschen darin, nur das langfristige Ziel ins Auge zu fassen. Und ein abschließender Satz noch dazu. Ich kann das natürlich verstehen, dass wenn wir einem 13-jährigen Kind sagen, ja, also wir trainieren jetzt dafür, dass du mit 17, 18, 19 irgendwie in den Bundeskader kommst und mal zu Olympischen Spielen kommst, dass das einfach noch extrem weit weg ist und Schwimmen ja jetzt nicht immer die spaßigste Sportart zum Trainieren ist, dass man dann irgendwie einen kurzfristigen Erfolg sucht, den man dem Kind oder auch den Eltern präsentieren kann, weil man ja auch nicht weiß, ob Kind und Eltern so lange durchhalten, kann ich das auch verstehen. Aber Rekorde wären nicht das Mittel der Wahl. Da müsste man aus meiner Sicht noch ein bisschen kreativer darüber nachdenken, wie man denn individuelle Ziele erreichen kann.
Oh, das ist ein spannender Punkt am Ende. Was könnte ein anderes Ziel sein als ein Rekord, wenn man, ja, kreativere Ziele, vielleicht, dass man den Rekord wieder mehr in eine, das passiert so beiläufig, als dass es mein Trainingsziel begreifen kann durch möglicherweise ein Liegensystem oder andere Geschichten. Ich bin am Anfang auch noch deiner Ausführung geblieben, wo gesagt wird, okay, wir haben jetzt hier als kleinerer Verein die Möglichkeit mit 13, 14, 12, jährigen Sportlerinnen und Sportlern mitzuhalten mit den Big Playern, mit den Bundesstützpunkten, mit den finanziell stark ausgestatteten, mit einer SG Frankfurt, mit einer Stadtwerke München, wie sie alle heißen, mit einer SG Erlangen und so. Hängt doch aber auch vor allen Dingen damit zusammen, dass dort in diesen jungen Jahren an viel, viel mehr Standorten ein Training realisiert werden kann, das in einem langfristigen Aufbau oder in einer möglicherweise sogar gelesenen Nachwuchskonzeption vorgesehen ist, was du später halt nicht mehr kannst und deswegen aus natürlicher Selektion heraus da gar nicht mehr mithalten kannst, weil du vielleicht auch nicht die Trainingsmittel hast, ne? Du kannst nicht dreimal im Jahr ins Trainingslager fliegen, du hast nicht die Wissenschaftler am Ort, bliblablub. Gibt's 100 Sachen, warum ja dann so eine Standortkonzentration sinnvoll ist. Das muss gar nicht damit einhergehen, dass man die Sportler bis ans Maximum pusht. Also den Rückschluss, der ist mir da tatsächlich zu kurz, und als wo ich aber viel eher dabei bin, wenn wir über Rekorde und Verschleiß reden, ist, glaube ich, eher so eine Art, ist ein Selbstbild des Trainers oder eine Selbstbestätigung, die manche Trainer auch darin suchen, dass ihre Sportler jetzt in diesem Jahr schneller sind als die Generation vor ihnen. Also, dass man sich selber dadurch als Trainer bestätigt und sich selbst validiert, verifiziert, wie auch immer, dass man bessere Arbeit leistet als diejenigen, die vorher schon da waren. Lässt sich auch gut verkaufen beim Vorstand, lässt sich möglicherweise gut verkaufen bei Sponsoren, bei der Regionalpresse und all diese Faktoren, die dort mit reinspielen. Das ist, glaube ich, für mich viel eher der Treiber von irgendwelchen unangebrachten Trainingsmaßnahmen, möchte ich es mal nennen, weil vorweggenommene Reize ist für mich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich würde das eher umframen. Dazu können wir von mir aus gleich kommen. Aber ich sehe da den Trainer tatsächlich viel eher in der Pflicht, sich seiner Verantwortung und dem Blick aufs große Ganze bewusst zu sein, als da die kurzfristige Bestätigung anzustreben.
Ja, also mein Blick ging auch eher dahin, dass man, also mein Gefühl wäre, dass wir häufig, gerade bei großen Vereinen, im Nachwuchs nicht immer die talentiertesten Schwimmer direkt im Nachwuchs haben, sondern die dann meistens ja auch erst später an die Stützpunkte kommen, wenn halt dieses System des Großraums oder der Metropolregion oder wie auch immer man das nennen möchte, dann greift und man dann sagt, ja, okay, du kommst hier mit deinen 2 Trainingseinheiten die Woche nicht mehr weiter, dann müssen wir jetzt einen Ort weiterfahren, um ins nächste Schwimmbad zu kommen. Und das führt ja automatisch dazu, es sind ja nicht immer, also die Sportler, die jetzt hier, weiß ich nicht, Florian Wellbrock ist ja auch ein ganz gutes Beispiel, der hat ja nicht in Magdeburg das Schwimmen gelernt, ja, sondern der hat ja durchaus seinen Weg dann gemacht. Und auch ein Marco Di Carli, würde ich jetzt sagen, war nicht immer in Frankfurt. Er steht zwar hier immer noch mit Sögl drin, und ist dann am Ende auch nach Frankfurt gegangen. Und das ist halt so ein Punkt, wo man halt sagen muss, es muss irgendwie attraktiver werden. Das haben wir ja, glaube ich, schon mal bei einem anderen Podcast diskutiert, den Standort zu wechseln und nicht das Ziel sein, ach so, wir haben jetzt hier eine gute 12- oder 13-jährigen Jungen oder Mädchen, der kann ja jetzt schon bei unseren 14- oder 15-Jährigen mittrainieren, weil der zu gut für unsere 13-, 14-jährigen Gruppe ist. Und das führt dann am Ende aus meiner Sicht schon dazu, dass dass die Gruppe weniger homogen ist, also altershomogen in erster Linie, leistungshomogen kann sie dann wahrscheinlich noch sein. Und das führt dann am Ende dazu, dass man vielleicht schon das ein oder andere zu viel mit diesem Menschen macht oder diesem Kind macht. Und dann sind wir in dieser Vorwegnahme von Trainingsreizen, wobei ich deinen Begriff von Leistungserzwingung versus Leistungserbringung eigentlich überragend finde. Also das ist mein Zitat des Tages auf jeden Fall.
Das ja, fand ich im Aussprechen auch, das war gut, Leistungserzwingung. Florian Wellbrock ist für mich ein gutes Beispiel gerade, weil der kommt aus Bremen ursprünglich und war dort nicht der Überflieger. Das war nicht derjenige, dem du das prognostiziert hast unbedingt. Und dann hat er den Standort gewechselt nach Magdeburg zu Bernd Berghahn. Bin jetzt über die Historie echt nicht im Bilde, wie das genau lief, aber da wird es wohl Diskussionen gegeben haben. Entweder hat Bernd was in ihm gesehen oder Florian in Bernd, vermutlich jeder in dem anderen genug, dass das passen könnte. Und dann ist er zu dem historisch guten Schwimmer geworden, der er ist. Und da sieht man, also wie wichtig ein richtiges Trainingsumfeld ist, um Erfolge zu feiern, wie auch immer die sich manifestieren. Erfolge sind schnelle Zeiten. Schnelle Zeiten sind am Ende auch irgendwann vielleicht Rekorde. Und das nochmal, das ist ja etwas, was ich an kleinen Standorten auch leisten kann, indem ich eine super Ansprache habe an 12-jährige Jungs, 13-jährige Jungs, die sich miteinander messen wollen, die miteinander wetteifern wollen, die miteinander um die Wette schwimmen wollen, die genau diesen Wettkampfcharakter haben. Und wenn ich das in geordnete Bahnen lenken kann, dort zusätzlich noch jemanden habe, der das Wasser vielleicht etwas besser fühlt als die anderen und ein besseres Talent hat, 5 Zentimeter größer ist als die anderen. Sicherlich auch das, also körperliche Voraussetzungen spielen ja eine Rolle, das streite ich gar nicht ab. Dann schwimmt er auch in einem kleinen Verein einen Rekord, ohne dass er jetzt automatisch kaputt trainiert wurde. So, ich finde diese Pauschalität, die damit drinsteckt, finde ich ungerechtfertigt. Weil, wenn wir über deutsche Rekorde reden, über deutsche Altersklassenrekorde, über deutsche Jahrgangsrekorde, sei es jetzt Kurzbahn oder Langbahn, und Kurzbahn ist sicherlich nochmal eine ganz andere Absurdität, weil das international gerade im Nachwuchsbereich wirklich gar keine Rolle spielt, dann habe ich jetzt gerade den Faden verloren, ehrlicherweise ein bisschen. Weißt du noch, wo ich war?
Also ich weiß noch so grob, wo du warst, aber ich würde vielleicht kurz einsteigen. Hast du eine Sekunde, um dich zu sammeln?
Ja, gerne.
Und zwar würde ich noch mal da einsteigen, dass du gesagt hast, dass es da irgendwie eine Kausalität gibt oder dass das zwingend notwendig ist, dass wenn man einen Rekord schwimmt, dass man dann auch automatisch Trainingsreize vorweggenommen hat. Und so weit würde ich überhaupt nicht gehen. Also das wäre überhaupt nicht mein Punkt, den ich dabei machen möchte, sondern wenn ich mir die Tabellen ganz nüchtern angucke, dann ist es halt einfach eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich einen Altersklassenrekord mit 12 Jahren schwimme und dann eine internationale Schwimmkarriere mache, dann diese Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Wenn ich als 19-Jähriger, also wenn wir bei den Jungs bleiben, oder auch bei den Mädchen haben wir eben auch gesagt, wenn ich da einen Altersklassenrekord mit 19 schwimme, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich international für Deutschland aktiv sein darf, deutlich höher. Und das ist das, was ich damit sagen möchte, was noch einige Sachen nach sich ziehen kann, aber keine Kausalität sind. Es könnte zum Beispiel sein, dass jemand, der früh schnell ist, am Ende nicht mehr so viel Entwicklungspotenzial hat und die Lust verliert, weil er sich nicht mehr so stark steigert wie die anderen. Das könnte auch sein, dass diese Person zu viel trainiert hat und deswegen so früh zu gut war und da Trainingsreize vorweggenommen hat. Es kann sein, dass diese Person früh schon besonders groß oder besonders früh viel Training gesehen hat und dass die Steigerungsmöglichkeiten nicht da waren. Es kann auch einfach sein, dass die Person einfach so talentiert war und danach aber keinen Bock mehr auf Schwimmen hatte. Also da spielen halt so viele Karrierewege eine Rolle. Und das Problem, was ich daran habe, ist halt, dass man in der Trainerrolle, und das war ja auch so ein bisschen die Rückmeldung der Trainer einer Person vom Bundesstützpunkt, dass man gesagt hat, ja, man wird halt irgendwie an diesen Rekorden auch gemessen. Und wenn man dann selber sozusagen nicht seine Sportlerinnen und Sportler dahin entwickelt, auch diese Rekorde zu schwimmen, dann kriegt man Fragen gestellt, warum kriege ich eigentlich diese, warum schwimmen meine Kinder nicht das, was hier die Kinder aus was weiß ich wo schwimmen? Und das führt dann zu so einem Rattenschwanz, dass Trainer vielleicht dazu überspringen und sagen, okay, dann nehme ich das kurzfristige Ziel, weil das langfristige scheint hier ja niemanden zu interessieren. Und das sind alles Mutmaßungen, das möchte ich vorwegschicken. Und das sind aber alles Möglichkeiten, die sich aus den, also halt aus Daten ableiten.
Ich meine, das jetzt, also wir sind bei, als, also der Druck, den du als Trainer hast, und der ist am Bundesstützpunkt sicherlich ein ganz anderer als an einem Vereinsstandort. Meine Lebensrealität waren Vereinsstandorte, nicht der Bundesstützpunkt, aus genau den Gründen, weil ich da wenig Lust drauf hatte in dieser, da reißen alle an dir dran und wollen immer nur dieses, jenes, welches und das Beste und fragen dich, warum geht's eigentlich nicht vorwärts, und dann bist du immer in so einer Erklärungsnot. Das hatte ich als Vereinstrainer jetzt nicht unbedingt, also das ist mir schon klar. Ich glaube aber auch, also tatsächlich, wenn die Argumentation dahin führt, ja, warum schwimmt mein Kind keine Rekorde? Und ich meine jetzt wirklich explizit das, was ich gesagt habe, warum schwimmt mein Kind keine Rekorde? Dann ist das Problem ein ganz anderes, was du hast, nämlich die Erwartungshaltung, das Erwartungsmanagement vom Umfeld, von den Eltern. Das ist eine andere Diskussion, die du führst, warum stagniert die Entwicklung meines Kindes über ein Jahr oder über mehrere Monate, je nachdem, über welchen Altersbereich man spricht. Auch dann kommt man in eine Erklärungsnot, die aber viel schwieriger zu lösen ist als diese Rekorddiskussion. Auch ein Rekord mit 12, 13, weil groß, die mechanischen Verhältnisse passen, hat seinen Körper oder sie hat seinen Körper unter Kontrolle, kann das genau ins Wasser bringen, die PS, die da sind, und dann passiert nochmal ein Wachstum oder auch eine kognitive Veränderung oder irgendwo bilden sich Muskeln, die man vielleicht nicht haben will, oder es findet eine körperliche Veränderung statt, die nicht förderlich ist, und dann reicht's nicht mehr. Also das ist so super individuell, finde ich, an der Stelle. Ich möchte vielleicht noch eine kurze Anekdote aus meiner Seite erzählen, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe und dachte, okay, was hat denn dieser Rekord gemacht? Ich hatte mal Sportler, Sprinter, 50, 100 Meter Brust waren das. Der schwamm, glaube ich, auch zwei Landesrekorde in Hamburg. Einer war es auf jeden Fall, möglicherweise sogar zwei oder drei, spielt jetzt nicht die ganz große Rolle, aber ich weiß, dass das eine Rolle spielte, dass uns irgendwann klar war, okay, der ist in Reichweite, so den können wir erreichen. Und das hat sicherlich für eine Motivation auf Sportlerseite gesorgt, dass das möglich ist. Und das finde ich schon mal gut, so einen Motivationsanreiz zu haben. Es hat sicherlich bei mir als Trainer dazu geführt, dass wir nochmal etwas schärfer hingeguckt haben auf verschiedene Details, sowas wie Starts oder Tauchphasen, widerstandsarmes Schwimmen, gerade bei Brust, solche Sachen. Auch das finde ich jetzt per se nicht nachteilig im langfristigen Leistungsaufbau und hat am Ende auch dazu geführt, dass wir schneller waren, sind dann unter der Rekordzeit geschwommen. Das war aber nicht der Punkt, wo ich sage, okay, wir haben das dann falsch gemacht oder wir haben dort Sachen getan, die wir vielleicht noch nicht hätten tun sollen. Wir sind dann später im Sinne des langfristigen Leistungsaufbaus und des Mantras, das einem immer wieder erzählt wird, dahin übergegangen und gesagt, okay, wenn wir das hier nachhaltig aufbauen wollen, dann brauchen wir eine größere aerobe Grundlage, ein größeres Ausdauerfundament, weil das die Lehrmeinung war und ich glaube auch immer noch ist. Und das war ehrlicherweise viel eher das Jahr, wo ich es dann verrissen habe. Also wo ich jetzt sagen würde, das war totaler Quatsch, das würde ich heute nie wieder so machen. Das würde ich auf gar keinen Fall so tun, weil der Sportler überhaupt nicht dafür ausgelegt war, in irgendeiner Art und Weise 8x400 Kraul gut schwimmen zu können. Das war überhaupt nicht seine Aufgabe. Also das war nicht sein Körper, es war nicht seine Statur. Und da kommen wir zu dem Punkt, wo ich bin mit vorweggenommenen Reize, die ich viel eher umframen würde, in Richtung physiologisch nicht sinnvolle Reize. Weil der eine spricht auf dieses Training an, der andere spricht auf ein anderes Training an, aufgrund seiner körperbaulichen Statur. Der oder die eine ist mit 13 schon in der Pubertät und mit 14 schon durch, bei anderen dauert es dann noch 2 Jahre länger. Und je nachdem, in welcher Phase deiner körperlichen Entwicklung du bist, musst du andere oder kannst du andere Trainingsreize applizieren. Und da bin ich viel eher dabei, dass es diesen, ich sehe den Sinn nicht. Also ich verstehe nicht, was ein vorweggenommener Reiz ist. Es gibt Reize, die funktionieren nicht im Training. Wenn ich einen Elfjährigen in Kraftraum schicke, dann funktioniert das nicht. Oder wenn ich mit einem Elfjährigen dafür sorge, dass er glykolytisches Training macht, dass er aus einer Glykolyse mehr Energie bekommt, dann funktioniert das nicht, weil sein Körper noch gar nicht in der Lage ist dazu, weil er die muskuläre Wandlung, die Pubertät noch nicht durchlaufen hat, wo sowas überhaupt erst in die Ausprägung kommt und in die Fähigkeit kommt. Wenn er das aber schon hat, dann kann ich das auch tun und dann ist mir völlig egal, ob das mit 12 oder mit 15 ist. Und deswegen verstehe ich diesen Punkt vorweggenommene Reize nicht, dass ich mit einem 12-Jährigen XY nicht tun soll.
Ja, fangen wir mit dem letzten Punkt an. Also genau das, was du sagst, ist ja, wenn ich jemanden habe, der früh entwickelt ist, kann ich mit dem auch früh besondere Trainingsdinge machen, die ich mit einem später entwickelten erst später mache. Und wenn wir davon ausgehen, dass diese Personen in dem gleichen Jahrgang sind, würden diese Personen gegeneinander antreten. Das wiederum spricht dafür, dass diese Person, die früher entwickelt ist, plus mehr Trainingsreize in einem Feld bekommen hat, was der andere erst später bekommt, dass sich diese Differenz zwischen den beiden wahrscheinlich nochmal vergrößern wird. Und das führt wahrscheinlich dazu, dass dieser Mensch, der weniger schnell als der schneller ist, vielleicht, also im Worst-Case-Szenario, die Lust am Sport verliert und diese Person, die gerade besonders schnell ist, sich in einem Jahr nicht mehr körperlich so weiterentwickelt, dass sie den Sprung von bester 17-Jähriger zu bester 20-Jähriger oder bester offene Klasse macht. Und das ist am Ende das Thema, was mich umtreibt. Von mir aus kann man mit jemandem, der 15 ist und früh entwickelt ist, soll man so viel trainieren, wie man will, aber dann soll diese Person bitte auch mit denen gewertet werden, die genauso weit entwickelt sind und genauso viel trainieren können wie die. Dass es ein realistisches Abbild davon gibt, weil sonst sind wir aus meiner Sicht an dem Punkt, dass wir sagen können, okay, wir streichen die Frauenkategorie, wir haben nur noch eine Kategorie, alle Menschen sind gleich und wir können alle direkt in der offenen Klasse starten und messen uns immer in der offenen Klasse. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass das Quatsch ist. Und wenn wir jetzt aber anfangen mit 14-Jährigen, die ja offensichtlich zwischen 17 und 12 Jahren alt sein können, biologisch, dass wir auf einmal anfangen, es wird ja niemand auf die Idee kommen, einen 17-Jährigen gegen einen 12-Jährigen irgendwie kämpfen zu lassen. Oder wir haben letztes Mal den Fall vom Boxen oder so. Niemand würde einen Schwergewichtsboxer gegen Regina Halmich boxen lassen. Ja, also den Kampf Klitschko gegen Halmich wäre schon aus ethischen Gründen niemals möglich gewesen. Und das ist aber das, was wir im Nachwuchsleistungssport Schwimmen machen, weil unsere einzige Größe das ist, was am Ende auf dieser Uhr steht. Und das ist das, was ich extrem kritisiere und wo ich mir Veränderungen wünsche. Ob die Veränderung das ist, was ich propagiere, das ist mir am Ende total egal. Mir geht es darum, dass wir akzeptieren, dass es eine Veränderung braucht.
Jetzt hast du einen sehr schönen Punkt aufgemacht, den wir auch woanders vielleicht mal diskutieren können und sollten, weil ich das aus einer praktikablen Sicht durchaus als wahnsinnig schwierig sehe, auch wenn ich dir inhaltlich zustimme. Mir geht es nochmal um den Punkt vorweggenommene Reize, den ich nicht so richtig verstehe oder falsch geframed finde. Aus genau den Gründen, die du auch gerade ausgeführt hast, 14 Jahre kalendarisch alt, entwicklungstechnisch zwischen 12 und 17. Und Meine Frage ist jetzt, wenn ich mit dem Entwicklungsalter 17-Jährigen, kalendarisch 14-Jährigen, Training eines angemessenes Training mache, weil er auf Trainingsreize schon anspricht, opfer ich das möglicherweise zugunsten von Techniktraining, koordinativen Schwerpunkten, opfer ich das? Also was ist der Preis, den ich dafür bezahle, wenn ich jetzt sage, okay, du hast unfassbar viele Muskeln, ich bleib mal bei dem Beispiel, du hast viele Muskeln, die sind schnell kontrahierend, du hast alle Anlagen eines 50 Meter, 100 Meter Schwimmers, Sprinter. So. Für 15-Jährige, von mir aus, bin ich dabei. Oder auch 14-Jährige, ist mir Wurst. So, aber ich glaube, man hat so dieses Bild im Kopf, ich rede nicht von Grauzonen, sondern wirklich von klar erkennbaren. Und in meinem Falle war das damals, glaube ich, schon klar ersichtlich, dass das Erfolgsziel ist. Ich sehe den Benefit nicht, dort in Richtung langfristigen Leistungsaufbau eine große aerobe Basis zu schaffen.
Ja, also auf individueller Ebene im Trainer-Athleten-Binnenverhältnis sehe ich das nicht. Punkt. Aber wenn ich mich drei Ebenen darüber bewege, sprich auf Ebene des Deutschen Schwimmverbandes, der ja langfristig das Ziel haben sollte, dass wir uns mit den, wie auch immer sie heutzutage heißen, Marchands und Co. messen, dann muss ich Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Leute, die aus meinem System kommen, in der Lage sind, mit den Marchands dieser Zeit mithalten zu können. Und ob das nun so ist, dass wir früher individuell arbeiten müssen oder ob das bedeutet, dass wir Frühentwickler etwas weniger stark fördern müssen und um den Fokus auf Spätentwickler zu legen oder was auch immer die Lösung ist, das vermag ich nicht zu sagen. Das, was ich nur sagen möchte, ist, dass ich das aus einer individuellen Ebene total nachvollziehen kann, wenn ich Trainer bin und ich habe hier einen Sportler, der was reißen möchte und der es schon früh entwickelt, dass ich dann nicht sage, ah ja, also ich kann ja an der Anlage schon irgendwie entnehmen, dass der sicherlich nicht mehr den 1500-Meter-Rekord von Florian Wellbrock schlagen wird, sondern dass der sich eher auf den kürzeren Strecken entwickelt, dass ich dann anfange, auf Kosten von aerober Kapazität stärker auf mehr Krafttraining, mehr Schnelligkeit und Co. zu setzen. Und das halte ich für durchaus legitim, aber ich würde das in Zweifel ziehen, dass diese Person dann wirklich da oben ankommt, wo wir mit Marchand und Co. konkurrieren. Und das ist der Punkt. Und deswegen, glaube ich, hat niemand von uns Recht oder Unrecht, sondern wir diskutieren an zwei unterschiedlichen Punkten des Systems.
Ja, man hat immer dieses, also, oder ich möchte nicht für alle sprechen, die hier gerade zuhören. Ich habe immer das Problem, dass wir uns, dann fallen einem 100 Beispiele ein. Das haben wir McIntosh, die in super jungen Jahren schon extrem erfolgreich war. Eine Penny Oleksiak, damit habe ich jetzt schon zwei Kanadierinnen rausgegriffen. Gibt sicherlich auch einige andere Beispiele. Wer fällt mir denn bei den Männern gerade ein? Michael Phelps zum Beispiel, ja, danke dafür, das ist einer von den etwas Unbekannteren im Hintergrund gebliebenen. Michael Phelps, der auch unfassbar jung schon super erfolgreich war, Athen damals, 200 Delfin-Finale auch schon geschwommen. Ja, Jahrgang. Ach stimmt, es war Sydney, 2000, ja, 2000 war Sydney, genau. Dort mit 15 schon im Olympiafinale geschwommen. Das sind immer die Glanzlichter, die einem einfallen, wenn man sagt, naja, die waren doch auch so jung schon so schnell, warum schaffen wir das in Deutschland nicht? So, und das ist durchaus eine Frage, die ich mir stelle, warum schaffen wir das in Deutschland nicht?
Ja, gut, also wir haben das ja mal geschafft, also es gab ja mal jemanden wie Franzi von Almsick, die mit 14 auch schon Weltklasse war. Und das ist genau der Punkt. Mir geht es nicht darum, jemanden, der mit 15 an der Weltspitze kratzt, ja, lass ihn laufen oder sie. Ja? Mir geht es darum, dass man mit irgendwelchen Mittelklasse-15-Jährigen versucht, das Maximum aus dieser Zitrone rauszupressen, obwohl erkennbar ist, dass da nichts bei rumkommt. Also nichts bei rumkommt im Sinne von eine olympische Teilnahme mal mindestens. Und man dann sagt, okay, sorry, du bist zwar hier weit entwickelt und der Talentierteste in meiner Gruppe mit 15, aber ich muss jetzt das Augenmerk auf die Spätentwickler richten, weil das sind diejenigen, die ich noch weiterentwickeln kann und in denen sehe ich mehr Potenzial. Ist sicherlich nicht populär, macht in diesem Fall auch wahrscheinlich wenig Sinn, Aber ja, das wäre so der Punkt, den ich dazu machen möchte. Und ich habe mir noch zwei, drei Sachen aufgeschrieben, auf die ich nochmal kurz zurückkommen möchte. Du hast,
Gerne.
danke, so generös habe ich dich gar nicht erwartet. Du hast eben gesagt, ihr hattet einen Sportler, auf dem ihr dann ein bisschen intensiver geschaut habt und so. Und ich habe auch noch eine private Nachricht bekommen von einem guten Freund, der Psychologe ist. Und ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig, sonst wird er mich das wissen lassen. Er sprach vom Matthäus-Effekt, dass man sich stärker auf jemanden konzentriert, wenn der oder diejenige ein bisschen leistungsfähiger ist und dadurch so ein bisschen diese Akzeptanz und das, was du beschrieben hast, dann auch passiert, dass man dann versucht, sich stärker darauf einzusetzen, dass es dann eine höhere Bindung und sowas gibt und das dann auch zu zusätzlicher Motivation bei dem Sportler führen kann. Also das kann auch durchaus positive Effekte haben, wenn man da den Fokus drauf legt. Das Zweite ist nochmal das Thema eigene Erfahrung. Also ich bin damals mit 15 zur SG Bayer gewechselt und bin damals mit 15 noch, oder mit 14 bin ich 101, 100 Kraul auf Langbahn geschwommen und mit 16 dann mit 15, 101 und mit 16, 55, also bin in einem Jahr 6 Sekunden schneller geworden, weil ich anstatt zweimal die Woche, neunmal die Woche trainiert habe und einen sehr großen Sprung in dem Jahr gemacht habe und bin dann das erste Mal zu deutschen Jahrgangsmeisterschaften gefahren. Da war Ali Beck-Kesler in meinem Jahrgang, der schwamm 50, irgendwas. Und ich dachte, okay, du bist jetzt hier 16 und dieser junge Mann ist auch 16 und ist nochmal 4, 5 Sekunden schneller. Wie soll ich, also mir war damals schon klar, dass ich nicht nochmal 5, 6 Sekunden im nächsten Jahr machen werde. Und das ist halt auch ein Motivationsthema. Also ich will nicht damit sagen, dass ich es jemals irgendwo hingeschafft hätte, aber wenn man sich wie ich relativ spät dann für so einen leistungssportlichen Weg entscheidet, dann sind die Leute, die in dem Alters, also der ist damals auch hier in Altersklassenrekord geschwommen, dann sind diese Leute einfach so weit weg und am Ende tauchen die auch nicht in der Nationalmannschaft auf. Aber für einen selber war das sozusagen der Maßstab für mich. Und aus der Trainerperspektive, auch habe ich ja letztes Mal schon mal angesprochen, das ist ja jetzt auch verjährt, deswegen würde ich, kann man auch da, glaube ich, Namen nennen. Also Alex Lohmer war damals bei der SG Bayer Jahrgang 97 mit 12, 13. Der war nicht körperlich riesig, der war auch nicht so krass akzeleriert mit Bart und Co. und hast du nicht gesehen und hat auch nicht so unfassbar viel trainiert. Und obwohl man versucht hat, ihn vor allem technisch weiterzuentwickeln und dann er nach Hamburg gewechselt ist und dann erst Umfänge und Co. deutlich erhöht hat und Krafttraining intensiviert hat, ist es auch nicht gelungen, den sozusagen weiterzuentwickeln. Und das ist aber das, wo ich sage, das sind immer Einzelbeispiele, weswegen man irgendwie zu der Perspektive kommt, die man gerade einnimmt. Das hilft aber in so einer Diskussion selten, sondern da finde ich, und deswegen war uns oder mir das ja auch zumindest wichtig, nochmal diese Listen auszudrucken, dass einfach, wenn ich mir diese Listen, die immer noch vor mir liegen, angucke und auf diesem 12-, 13-jährigen Zettel irgendwie ein oder zwei Textmarkerstriche sind und auf dem 18-, 19-Zettel irgendwie jede Zeile gefühlt oder spätestens jede zweite ist, dann ja, dann spricht da was zu mir, dass ich denke, ja, Altersklassenrekord in so einem ganz jungen Bereich finde ich jetzt, ja, werde ich kein Fan von.
Ich bin gespannt, was aus den Jungs wird, die da jetzt in den jüngeren Jahrgängen, in den jüngeren Rekorden durchgepflügt sind, weil ich, wie gesagt, eine Veränderung, glaube ich, auch wahrnehme im Trainerhandeln und in der Wahrnehmung verschiedener solcher Rekorde auch, dass das nicht mehr das Nonplusultra ist, sondern dass sich inzwischen alle oder viele, alle nicht, aber viele, darüber gewahr sind, über die geringe Aussagekraft, die wir, glaube ich, vorhin dargelegt haben. Du hast wieder ein paar Sachen gemacht und wir entwickeln uns jetzt eigentlich ganz gut in eine schöne Richtung über die Rekorde hin zu dem langfristigen Leistungsaufbau. Ich möchte vielleicht, habe hier mir ein paar Sachen aufgeschrieben, den Punkt aufnehmen, Einzelschicksale versus Betrachtung einer größeren Menge, weil ich glaube, so Einzelbeispiele von gescheiterten, talentierten Sportlern, wer auch nur 5 Jahre im Schwimmen dabei ist, hat die zuhauf, die aus verschiedensten Gründen aufhören. Da gibt es ganz, ganz viele. Häufig ist es tatsächlich, glaube ich, die Trainerbindung tatsächlich, selten Verletzungen und dann und so weiter. Gibt es bestimmt wissenschaftliche Themen, die sich damit auseinandersetzen. Auf diesem Einzelschicksal muss man sich dann aber wirklich mal alle zusammennehmen und gucken, wo sind denn Gemeinsamkeiten und dann Rückschlüsse auf eine große Menge ziehen, so ein bisschen, ja, du kannst nicht prognostizieren, wer jetzt durchkommt oder wer nicht, das ist einfach nicht legitim, so, du kannst aus der Masse heraus sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit wohl ist und die ist vermutlich, wenn du mit 12, 13 wahnsinnig schnell bist, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, da gebe ich dir durchaus recht. Und daraus resultiert aber auch eine zweite Sache, die ich interessant finde, die du jetzt mit aufgemacht hast, aus dir selbst, wenn du mit 15 erst den Einstieg in den echten Leistungssport, das ist eine ganz hässliche Formulierung eigentlich, an einen Bundesstützpunkt, an ein professionelleres Umfeld gehst, dann bist du vielleicht, glaube ich, ein Jahr zu spät dran oder zwei, aber im Wesentlichen, glaube ich, auf dem richtigen Pfad, denn was ich auffällig finde auch, ist, dass eine Großzahl der Sportlerinnen und Sportler, die international den absoluten Durchbruch schaffen oder die auch in Deutschland den Durchbruch schaffen, ins Nationalteam, in Olympia-Finals, in Olympianominierungen, das sind nicht die ganz lange dabei sind. Also wenn du die Liste der Olympiastarter durchgehst, meinetwegen, eine Leonie Mertens war nicht früh schon wahnsinnig auffällig mit ihrer Leistung oder irgendwo vertreten. Ein Lukas Mazerat fällt mir ein, der über die DLRG auch, glaube ich, erst mit 9 oder 10 Jahren dann zu Magia Sundara gefördert wird. Zu Magia Sundara und Christoph, du kannst gleich erzählen, warum klopfst du dir so auf die Brust?
Ja, weil er als erstes in meiner Gruppe war und dann bei Marc war.
Okay, der von Christoph gefördert worden ist.
Bei mir ist er nicht deselektiert worden, das muss man schon sagen. Also mit der Qualität von damals war Olympia nicht abzusehen. Das hat Marc in ihm gesehen und Marc hat alle Lorbeeren verdient. Das möchte ich hier eindeutig unterstreichen.
Er ist nicht das ist aber auch schön gesagt, er ist nicht deselektiert worden. Ja, aber das macht deutlich, wie wenig Aussagekraft drinsteckt in so jungen Jahren. Ein Melvin Imodu, der lange hinterher geschwommen ist, jetzt falsch, aber lange an der 1-Minuten-Marke gekratzt hat und erst vor 2, 3 Jahren mit dem Wirken von Jörg Hoffmann in Potsdam, der, glaube ich, auch zu wenig Credit kriegt für das, was dort passiert und was dort abgeht, groß geworden ist. Und dann kann man hier die Beispiele durchgehen, die alle erst später irgendwie dazugekommen sind. Ich glaube, Ole Braunschweig war auch lange erst unterm Radar. Michael Phelps hat ewig andere Sportarten gemacht. Ich habe mich an und dazu mal, das ist ewig her, aber die Folge ist, glaube ich, an Aktualität immer noch ganz weit oben, mit Arne Güllich unterhalten. Das ist irgendwann in den 10er-Folgen noch mit drin. Ich werde das verlinken in den Shownotes. Hört euch den Talk nochmal an. Wir waren da drauf gekommen, was denn Prädiktoren sind, was Vorhersagemarker sind oder wieso die Karrieren von extrem erfolgreichen Sportlern ablaufen. Sprich, Rekordjagd in jüngeren Gruppen und da gucke ich auch mal vielleicht nach Hannover, da gucke ich nach Magdeburg, da gucke ich nach Chemnitz, ist nicht zielführend an der Stelle, sondern es ist quasi wie bei so einem Computerspiel irgendwie ein Skillbaum, den man sich dort aufbauen muss und es muss ein Leveln des Charakters stattfinden, des Charakters Schwimmer. Also der muss verschiedene Sachen lernen, um dann am Ende erfolgreich zu werden. In welchem Jahr oder je eher er die Sachen lernt, desto schneller wird er sein und das schlägt sich dann vielleicht wieder in irgendwelchen Rekordeintragungen, die Larusse, die Hugo Engelins, die Jannis Kubis, die da jetzt in den jüngsten Listen drinstehen. Es liegt an euch da, uns das Gegenteil hier zu beweisen.
Ja, ich möchte noch einmal auf den Punkt, du hast ja eben vorweggenommene Trainingsreize kurz genannt. Und dann sind wir auf diese Krafttrainingsschiene abgebogen, beziehungsweise auf die, ja, dann muss diese Person nicht mehr 10x800 schwimmen oder wie auch immer, so Ausdauerreize zu machen. Ich finde, also wenn ich in Trainerausbildung bin, zum Beispiel, versuche ich den Leuten klarzumachen, dass Trainingsreize ein Eimer mit Wasser gefüllt sind und der Sportler sozusagen ein leerer Eimer ist, der mit Trainingsreizen befüllt werden muss. Und wenn ich das erste Mal einen Trainingsreiz nehme, dann, also ich mache häufig das Beispiel Höhentraining, weil das etwas ist, was häufig Personen vorbehalten ist, die schon auf einem deutlich höheren Niveau trainieren. Und wenn ich aber jemanden mitnehme, der vielleicht 13, 14 ist und vielleicht gerade den Altersklassenrekord für 14-Jährige gebrochen hat, um mal im Stigma zu bleiben, Dann mache ich beim ersten Mal diesen Trainingsreiz, hole ich die größte Kelle, die ihr euch in einer Großküche vorstellen könnt, hole ich aus diesem Wassertopf raus und fülle die in den leeren Athletinnen- und Athletentopf. Und die Leistungsfähigkeit steigt damit. Und je häufiger ich dieses Trainingsmittel Höhentraining nutze, desto kleiner wird mein Löffel, mit dem ich das da raushole. Und das ist etwas, was für mich ein ganz gutes Beispiel ist, wie wie vorweggenommene Trainingsreize aus meiner Sicht funktionieren. Wenn man etwas das erste Mal macht, dann hat es einfach den größten Impact und beim zweiten oder dritten Mal vielleicht hat es auch noch einen großen Impact. Aber wenn ich mit, weiß ich nicht, ich konstruiere jetzt mal was, wenn ich mit 12 oder 13 schon anfange, sowas wie Stehvermögen-Training zu machen oder gebrochene Hunderter zu machen oder sonst irgendwas zu machen, dann werde ich mit 14 oder 15 oder 16-Jährigen, wann auch immer man das dann später macht, werde ich nicht den gleichen Effekt erzielen und werde ich nicht das gleiche, die gleiche Leistungssteigerung erzielen, wie ich das mit dann wie andere 15-Jährige, die das vielleicht mit 15 zum ersten Mal machen. Und das ist das, was ich den Leuten immer versuche, so ein bisschen mitzugeben, dass wir eigentlich, wenn man das jetzt wieder ein bisschen überspitzt darstellt, eigentlich jeden Tag das Gleiche trainieren könnte, weil die körperliche Entwicklung von diesen Menschen schon zu einer Leistungssteigerung führt. Also ihr kennt das sicherlich, wenn ihr alle mal 7, 8, 9, 10, 11-Jährige trainiert habt. Die haben alle 2 Wochen einen Wettkampf, dann kommen die mal eine Woche nicht zum Training und haben einmal trainiert zwischen 2 Wettkämpfen und sind trotzdem 3 Sekunden schneller, ohne dass irgendwas passiert ist. Und es geht lange so weiter, egal wie gut oder schlecht Leute trainieren, die verbessern sich einfach, weil sie sich körperlich weiterentwickeln. Und diese körperliche Entwicklung wird nach der Pubertät langsamer. Und meine Theorie ist, dass man nach der Pubertät noch viele große Kellen übrig haben muss, um dann Leistungssteigerungen zu erzielen und dann nicht mehr aus diesem Eimer immer nur mit dem Teelöffel was rausholt, um das in den anderen Löffel zu, in den anderen Eimer zu packen, weil dann werden die Sprünge kleiner. Und das ist das, was meine Sorge so ein bisschen ist, dass wenn man, wie du eben gesagt hast, man erkennt, dass da jemand schon ein bisschen weiter ist und der vielleicht schon bereit wäre für die nächste große Kelle, aber da vielleicht doch noch ein Pubertätsschub drin gewesen wäre, dass man dann diese Kelle so ein bisschen umsonst umgefüllt hat oder die dann später nicht mehr ganz so effizient in diesen anderen Topf einfüllen kann. Und das ist so ein bisschen die Warnung, die ich da mitgeben möchte, sich einfach ein bisschen mehr Zeit zu lassen und aus meiner Sicht den Daten zu vertrauen, dass bei den 19-Jährigen hier gefühlt jede Zeile markiert ist und bei den 12-Jährigen gar keine oder eine.
Ich finde es schön, wie du das mit den Daten hier tatsächlich untermauerst. Es gefällt mir sehr gut. Ich habe dir auch sehr gerne zugehört, gerade weil es ein sehr, sehr schönes Beispiel war. Möchte vielleicht nochmal sagen, könnte ein kleiner Backslash kommen. Ergänzend dazu noch, finde ich aber auch wieder das Framing vorweggenommener Reize schwierig, weil es für mich weiterhin dabei bleibt, es sind Reize, die vom Körper verarbeitet oder nicht verarbeitet werden. Und der Jugendliche, der präpubertäre Körper, also alles, was vor der Pubertät stattfindet, ist einfach auch wahnsinnig empfänglich für alles, was im aeroben Bereich abläuft. So, da hat er seinen Haupttriggerpunkt, genauso wie man verschiedene koordinative Sachen lieber mit 6 als mit 16 Jahren lernt. Ja, gibt ja nicht umsonst das Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Da bin ich voll bei dir. Wenn aber der Körper und die Entwicklung mit 14, jetzt wiederhole ich eine Sache von vorhin, schon andere Reize zulässt, sehe ich nicht die Notwendigkeit, auf den dann nicht mehr so stark wirksamen aeroben Reizen meinetwegen hängen zu bleiben, sondern dann tatsächlich den Weg zu gehen und neue Reize zu applizieren, die dann wieder eine volle Wirkung entfalten. Nichtsdestotrotz, natürlich, die Kellen übrig zu haben für, wenn die Pubertät durch ist an verschiedenen Punkten, da bin ich voll auf deiner Seite und möchte auch nicht sagen, es wird keine Wirkung kriegen, wenn ihr mit den Elfjährigen in den Kraftraum geht oder Stehvermögentraining macht. Es wäre auch eigentlich eine schöne Folge, sich mal über all diese Begriffe zu unterhalten und zu gucken, ob man, Stehvermögen macht, dann wird das nicht so gut sein und nicht so in den Körper anschlagen, wie wenn ihr das mit 16 macht. Und andersrum könnt ihr die Zeit, die ihr in Stehvermögen investiert, lieber 3x1000 schwimmen lassen, weil es einfach besser hilft. Und da hat Training dann auch ganz viel, das Trainerdasein, mit Disziplin zu tun, mit einer Erziehung, mit einem Vertrauensverhältnis Trainer-Sportler.
Ja, vielleicht noch eine Gegenthese dazu oder Hypothese dazu. Du hast ja eben gesagt, dass man in jungen Jahren besonders empfänglich für aerobe Reize ist. Wenn man sich jetzt zum Beispiel im Triathlonsport umguckt und sich anguckt, wer dort Triathlon-Langdistanzen gewinnt, sind das häufig Personen, die schon sehr lange sehr große Umfänge machen, was im Gegenargument bedeuten würde, dass je länger du große Umfänge trainierst, desto besser wirst du in großen Umfängen. Und das ist, also ich bin kein riesiger Freund gewesen als Schwimmer selber von riesigen Umfängen, von daher
sagt der 100-Kraul-Schwimmer.
Genau, kann ich jetzt nicht Wein predigen und Wasser trinken, nein, andersrum, Wasser predigen und Wein trinken. Und aber nichtsdestotrotz möchte ich sagen, dass wenn wir einfach jeden Tag 3 bis wie viel auch immer Kilometer in unseren Trainingseinheiten machen, 3 bis 6 Kilometer und jeden Tag das gleiche Set schwimmen würden, ich wäre gerne bereit, Sportlerinnen und Sportler, Trainerinnen und Trainer zu suchen, die mit mir diese Langzeitstudie machen, die einfach jeden Tag das gleiche Training schwimmen und trotzdem Leistungssteigerungen erzielen würden, weil sie körperliche Entwicklung haben. Und erst ab dem Punkt, wo sie keine körperliche Entwicklung mehr haben, also in unserem Alter, ja, also André ist übrigens jetzt auch eine neue Altersklasse, das wollte ich hier noch unterbringen, der schwimmt dieses Jahr neue Altersklassenrekorde.
Bei den Masters,
ja,
bei den
Masters. Das darf sich jetzt jeder selber überlegen. Dann muss man irgendwann anfangen mit Trainingsreizen. Natürlich ist das überspitzt und natürlich sollte man früher anfangen, aber ich glaube einfach, dass wir zu früh zu ungeduldig werden und dass Rekorde dazu beitragen, früh ungeduldig zu werden. Und das ist halt so ein Punkt.
Das war, ich möchte vielleicht so ein bisschen zum Ende kommen. Wir sind schon wieder über eine Stunde dabei und du hast gerade einen sehr, sehr schönen Satz gesagt. Zu früh zu ungeduldig werden, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Fasst das zusammen. Ich möchte trotzdem nochmal Bezug nehmen auf das, was du gerade gesagt hast. Wenn Trainer gesucht sind für die Langzeitstudie, ich sage mal, ja, wir haben letztens diskutiert, wir sind ja gerade zu dritt bei uns im Trainerteam, jeder schreibt seine eigenen Pläne, weil für mich das Wichtigste am Training selber ist der Trainer, der den Bums, den die Sportler machen müssen, verkaufen muss. Du kannst natürlich jeden Tag 10x 200 Kraularme schwimmen, du kannst aber jeden Tag für diese Aufgabe einen anderen Schwerpunkt geben. Mal sagst du, es geht mir um Abstoß und Kicks, mal sagst du, es geht mir um den langen Abdruck zum Oberschenkel und so weiter und so fort. Also das Verkaufen macht unfassbar viel aus bei so einem Training, selbst wenn du jeden Tag das Gleiche machst. Ich glaube, es geht als Folter durch, wenn wir das jeden Tag machen, aber vielleicht finden sich trotzdem Freiwillige. Dann als zweites hast du das völlig richtige Beispiel gemacht, Triathlon-Langdistanz, Ironman. Aerobe Kapazitäten, aerobe Leistungsfähigkeiten sind immer eine Addition aus Umfang plus Zeit. Frag mal in Magdeburg, die schwimmen sich ja auch ein Wolf und völlig kaputt. Aber, und jetzt kommt für mich ein entscheidender Punkt, ich hatte mal das Glück, ich war mit Patrick Lange und noch ein paar anderen eingekauft als Schwimmtrainer, war ich mit denen im Trainingslager auf Lanzarote. Patrick Lange hat dieses Jahr den Ironman auf Hawaii gewonnen, quasi männlicher Weltmeister geworden.
Letztes Jahr, also
2024. Genau, hat dort den Ironman gewonnen und hatte vorher im Laufe des letzten Jahres irgendwann den Coach gewechselt. Und hat dann im Anschluss aber auch gesagt, ey, ich habe deshalb diesen Ironman gewonnen, weil wir im Training in intensivere Geschichten reingegangen sind. Also die haben ganz klar in der Intensität geschraubt, weil irgendwann ist dieses Umfang-Dauerthema ja auch nicht mehr steigerbar und dann musst du dir einen anderen Hebel suchen. Also nur lang und viel hilft auch nicht, sondern dann spielt die Intensität als dritte Komponente auch eine ganz große Rolle. Das ist mir ganz wichtig hervorzuheben, weil ich auch glaube, das ist ein Riesentrend, der im Schwimmsport gerade auf den 400, 800, 1500 Grade stattfindet.
Ja, also das ist ja auch das Thema, wenn man die Leute anguckt, die ins Freiwasser gehen, da gewinnen ja oder sind zumindest auch Leute erfolgreich, die vorher im Becken waren und das sind ja im Vergleich zu den 10 Kilometer Athletinnen und Athleten sind die 1500-Meter-Schwimmerinnen und Schwimmer ja quasi die Sprinter. Und das Thema Intensität und Ausdauer geht nicht ohne einander. Was ich nur, wie gesagt, worauf ich ein bisschen hinaus wollte, ist mit diesem Ungeduldsthema, dass wir einfach damit leben müssen, dass Schwimmen nicht die fancyste Sportart ist, in der wir jede Woche irgendwelche coolen YouTube- oder TikTok-Videos machen können, wie wir irgendwelche super Sachen im Kraftraum oder im Wasser surfen machen können, sondern in der Regel ist es einfach harte, stupide Arbeit, die da erforderlich ist, um irgendwo hinzukommen. Und das ist halt das Thema, was ich meinte mit zu früh, zu ungeduldig. Und nur wenn jemand mal einen sehr guten Ausreißer nach oben hat, ob das nun ein Altersklassenrekord ist oder eine persönliche Bestzeit, die unerwartet früh kommt, bedeutet das noch nicht, dass das immer so weitergeht. Und das ist halt das, wo ich so ein bisschen drauf stoßen wollte. Und ich möchte auch nochmal zum Abschluss meines Statements sagen. Also zum einen fand ich das sehr gut, dass wir nochmal durch die Daten gegangen sind. Das hat mir auf jeden Fall auch nochmal geholfen, das für mich nochmal stärker zu fühlen. Und auf der anderen Seite haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt, Altersklassenrekorde sind halt ein Symptom. Ja, und die Ursache ist aus meiner Sicht weiterhin die zu starke Fokussierung auf die Zeit im Nachwuchsbereich. Ich habe keine Lösung dafür, aber auch wenn da jemand Ideen hat, fände ich das schön, wenn da die Auskunft genauso rege wäre wie beim letzten Mal, dass man da vielleicht auch nochmal etwas näher hinschauen kann, weil natürlich ist Schwimmen die Zeit, die am Ende auf dem Block oder auf der Anzeigetafel steht, aber im Nachwuchs müssen wir uns damit auseinandersetzen, welche anderen Inhalte, welche anderen Tests in Anführungszeichen oder welche anderen Ziele wir uns setzen können, dass es nicht immer das Ziel sein muss, irgendeinem Rekord oder irgendeiner Zeit nachzujagen, weil am Ende ist es der intraindividuelle Weg, der einen langfristig nach oben führt und nicht der Vergleich mit anderen.
Das hast du sehr schön und ich möchte gar nicht viel dazu sagen, sondern euch mit einer Frage entlassen. Warum ist der Schwimmsport eigentlich nicht fancy mit all seiner Unterwasserarbeit, die da drin steckt, mit all den Ringblasen, die man machen kann, mit den Tauchphasen, mit den Unterwasservideos? Ich habe bei der DMS habe ich Unterwasseraufnahmen gemacht von den Wettkämpfen selber, weil es mir keiner verboten hat und es kam super an. Es war herausragend. Also die Resonanz in den Social Media Kanälen, die man dort vielleicht als Referenz herbeizieht, war überragend mit den Views. Also wir haben durchaus die Option, das Ganze fancy darzustellen, auf jeden Fall. Das Schwimmen in ein fancy Wettkampfformat zu packen, ist ein ganz anderes Thema. Und dann kommen wir möglicherweise auch davon weg. Ich meine, LeBron James geht auch nicht aufs Basketballfeld und sagt, okay, heute mache ich die 85 Punkte, weil ich möchte irgendeinen Rekord brechen oder 110 oder der Fußballer, keine Ahnung, Thomas Müller ist, glaube ich, auch nie aufs Feld gegangen und gesagt, heute schieße ich 8 Tore, weil das hat noch nie jemand vor mir gemacht. Sondern das ist ein Produkt, das nebenbei passiert ist. Und so sollte es mit Schwimmrekorden eigentlich auch sein, dass sie nicht das Ziel sind, sondern etwas, das nebenbei passiert, eine Konsequenz aus Training und Technik in einem guten Team, an denen geduldig gearbeitet wird. Und die Geduld ist dann eben bis 16, 17, 18, 19 Jahren besser zu werden, an sich zu arbeiten, an den Details zu arbeiten, um die Voraussetzung zu schaffen, später erfolgreich sein zu können, später noch wichtige Reize setzen zu können, den Eimer zu füllen mit den großen Küchenkellen. Christoph hat da das schöne Bild aufgemacht und nicht im Vorfeld schon irgendwelche Leistungen zu erzwingen. Wir haben ein paar Themen mitgenommen, die wir sicherlich in Zukunft nochmal diskutieren werden. Ich habe mir hier Trainingsbegriffe aufgeschrieben, sowas wie Stehvermögen, langfristigen Leistungsaufbau, Nachwuchskonzeption, viermal kurz. Da fangen die ein oder anderen Augen vielleicht schon an zu leuchten, wenn wir uns darüber unterhalten. Genau, wenn ihr noch Themenwünsche habt, dann schreibt das gerne. Wenn ihr Feedback habt zu der Folge, schreibt das gerne an andre@swimcast.de oder in die gängigen Social-Media-Kanäle. Christoph, möchtest du noch zum Abschluss etwas sagen oder bist du fertig?
Nee, danke. Also ich finde das gut, wie viele Reaktionen es gab und hat mich sehr gefreut, wie viele Reaktionen es gab. Und das ist das, was ich spannend daran finde, eure Meinungen dazu zu hören, weil wir können uns hier viel an den Kopf werfen, aber das wird erst dann interessant, wenn wir Rückmeldungen bekommen. Also nochmal vielen Dank und ich freue mich auf weitere Rückmeldungen.
Dann mache ich jetzt hier den Deckel drauf, sage vielen Dank für deine Zeit und die Arbeit mit den Listen, das war wirklich großartig. Wir hören uns nächste Woche wieder. Für heute war es das erstmal und der nächste Swim Talk, der kommt auch mit Sicherheit. Ciao!